Ja, Glaube beginnt zu Hause, Teil 4. Das heißt, es sind schon viele Teile gewesen und ich hoffe, ihr wisst nicht nur, dass welche waren, sondern es ist noch irgendwas so ein bisschen drinnen. Nein, nein, keine Angst, ich gehe jetzt nicht durch die Reihen und frage euch. Aber es würde mich ja noch mehr freuen, wenn nicht noch hier was drin ist, sondern wenn eigentlich quasi schon hier und hier was angekommen ist. Wenn irgendwas dabei war, wo ihr gesagt habt, ja, da bin ich gerade am Arbeiten, da versuche ich, Dinge in meinem Leben schon Stück für Stück zu ändern. Die Kernfrage ist ja immer in jeder der Predigten, und das bleibt auch heute so, welche Rolle spielt Gott auch bei mir zu Hause und in dem, wie ich lebe und mit Menschen umgehe? Und es sind schon Josua und Mose zu Wort gekommen. Es war schon ein Psalm dran und die Sonja hat schon gesagt, heute geht es um Paulus und Timotheus. Aber warum eigentlich? Warum? Weil wir prägen können und das nicht nur als Eltern, sondern auch über die Familie hinaus. Sozusagen als eine Art geistliche Kinder und nicht nur eigene Kinder. Und ihr könnt mal überlegen, wer da euch auch in den Kopf kommt, für den ihr geistliche Eltern seid. Und man muss dazu manchmal nicht mehr als, nein, manchmal kann man sogar jünger sein dafür, wie derjenige. Oder wer für euch auch geistlicher Vater war oder geistliche Mutter, wer euch geprägt hat. Also in der Bibel gibt es da einige Beispiele für. Also wer sich im Alten Testament auskennt, es gibt den Propheten Eli. Und er nimmt den Samuel unter seine Fittiche, beziehungsweise eigentlich schickt Gott schon fast den Samuel, weil er wird vorbeigebracht und Eli nimmt ihn unter seine Fittiche und er wird sein Ziehsohn. Es gibt Josua, der von Mose quasi ja, geistlich sehr geprägt wurde, und es gibt eben Paulus und Timotheus. Und das Verhältnis von den beiden wollen wir uns heute ein Stück weit näher anschauen. Wir bekommen Einblicke in die Beziehung, wenn wir in die Timotheusbriefe schauen, die heißen nicht umsonst so, weil Paulus die an Timotheus geschrieben hat. Es sind aber nicht die einzigen Stellen, wo wir was von den beiden mitgekriegt haben, sondern auch an anderen Stellen haben wir schon mitgekriegt, Paulus übernimmt für den Timotheus so eine Art Mentor. Ja, ich glaube, es ist schon oft mehr wie eine Mentorrolle, sondern eben so ein Stück Vaterrolle geistlich. Und das Spannende ist ja eben, klappt das überhaupt? Ich habe noch mal am Anfang eine kleine Statistik mitgebracht, wie prägend Menschen sind. Ganz oben steht die Mutter, also ist eine amerikanische Statistik, ist auch schon uralt, ich habe nichts Besseres gefunden, ist schon von 1990. Wen das interessiert, also ich habe ein amerikanisches Buch entdeckt, Faith Begins at Home, und da sind viele Gedanken dieser Predigtreihe raus. Wer das haben will, gibt es nur auf Englisch. Aber selbst ich habe es geschafft, es zu lesen, ja. Das heißt was, man kann es also lesen. Nein, und da ist auch die Statistik her. Und da wird klar, also Vater und Mutter prägen am meisten. Je nachdem, ob Jungs oder Mädels, ein bisschen unterschiedlich. Bei den Amis ist wohl der Pastor auch sehr prägend. Ich würde es für uns Deutschen leider eher nach unten revidieren, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber danach kommt Großeltern und aber auch Gemeinde. Und Gemeinde habe ich jetzt kumuliert. Also Gemeinde meint sowohl Kindergottesdienst wie auch Jugendgruppen, wie auch persönliche Beziehungen in der Gemeinde und Ähnliches. Und da merkt ihr, da gibt es schon auch Chancen. Nicht halb so hoch wie bei den Eltern, aber es gibt schon auch Chancen, dass da was passiert. Und heute will ich euch vor allem ermutigen, diese Chancen zu nutzen, als Menschen, die im Glauben stehen, für andere Menschen, die ja vielleicht dem Glauben nahestehen oder noch gar nicht, wie wir prägen können. Fangen wir an. 2. Timotheus 1, Vers 5 steht so schön: Ich weiß, dass du dem Herrn aufrichtig vertraust, denn du hast den Glauben deiner Mutter Eunike und deiner Großmutter Lois. In Apostelgeschichte 16 begegnen sich die beiden zum ersten Mal und für Paulus war schon klar, er will diesen Timotheus unter seine Fittiche nehmen. Warum? Weil er schon auch von Gott geprägt worden ist, durch seine Mutter und durch seine Großmutter. Man geht aber zum Beispiel davon aus, dass sein Vater gar nichts von Gott wissen wollte. Man weiß nicht viel, aber man geht davon aus, so von der Sache her. Aber Timotheus hatte eine Vorprägung und Paulus kam in die Stadt, in der Timotheus wohnte, und ich weiß sie gerade nicht mehr, nach Lystra. Ihr dürft ruhig ans Handy gehen, geht vielleicht raus beim Telefonieren. Er kam nach Lystra und wusste schon, ich will mir diesen Timotheus schnappen und ihn mitnehmen, weil ich glaube, in dem steckt viel Potenzial. Also er sieht ihn, er kennt ihn und er nimmt ihn unter seine Fittiche. Ich habe die beiden Anfänger der Timotheusbriefe euch nochmal mitgebracht, wo drinnen steht, wie auch so dieses Verhältnis sich skizziert, wie Paulus das sieht. Ich schreibe diesen Brief an Timotheus, der durch den Glauben wie ein eigenes Kind für mich ist. Oder der Brief richtet sich an Timotheus, meinen geliebten Sohn. So fangen beide Briefe an und ich glaube, sie zeigen uns, wie innig und eng dieses Verhältnis der beiden war und wie es zumindest Paulus, der ja aus unserer Sicht und was wir wissen, kinderlos und unverheiratet war, wie Paulus das sieht im Verhältnis auf Timotheus. Und das Krasse finde ich, was ich am Anfang da gleich festhalten möchte, er übernimmt Verantwortung. Das ist der erste Gedanke, den ich euch heute mitgeben will. Paulus drückt sich nicht vor der Verantwortung, sondern er nimmt sie bewusst wahr. Er hätte auch nach Lystra gehen können und sagen, oh super Timotheus, dass du so unterwegs bist und tschüss. Ja? Also er hätte sich nicht um Timotheus kümmern müssen. Es gab keinerlei Verpflichtung. Und trotzdem war es ihm so wichtig, dass er gesagt hat, doch, um den kümmere ich mich auch mehr als um manchen anderen. Warum er Timotheus ausgewählt hat, keine Ahnung. Warum dich vielleicht irgendjemand mal rausgepickt hat und gesagt hat, in dich investiere ich ein Stück mehr als in den links oder rechts neben dir. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist ein Geschenk und ein Privileg, wenn andere Menschen uns auch geistig fördern, ja vielleicht auch herausfordern wollen, wenn sie Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung übernehmen heißt was. Also wenn ihr das heute Nachmittag beobachten wollt, geht einfach auf den nächstgelegenen Spielplatz, wo auch Kinder sind und Familien. Da könnt ihr das sofort beobachten, wer Verantwortung übernimmt oder nicht. Also da stehen dann viele Eltern, manche eher ängstlich und vorsichtig reinblicken, andere schauen einfach nur auf ihr Handy. Das könnt ihr dann rausfinden. Aber was ihr feststellen werdet, wenn es irgendwo brenzlig wird, es fühlt sich meistens nur ein oder zwei Elternteile zuständig. Und der Rest der Eltern interessiert nicht, was die für Quatsch machen. Da sieht man genau, wer für wen Verantwortung übernimmt. Manchmal zuckt es dann in einem und man will schon für jemand anders Verantwortung übernehmen und denkt sich, nein, da darf ich nicht. Ja? Also da merkt ihr auch, was es für ein gigantischer Unterschied ist, ob ich das Gefühl hatte, ich übernehme Verantwortung, ob ich das bewusst wahrnehme oder ob es mir, ja, ob es vielleicht mal zuckt, aber ich dann denke, nee, da bin ich raus, da übernehme ich keine Verantwortung. Also Verantwortung übernehmen ist eine bewusste Entscheidung. Und da will ich vor allem, also ich habe ja in den letzten drei Predigten viel auch zu den Eltern gesagt, die noch Kinder zu Hause haben, aber jetzt will ich ganz bewusst auch euch herausfordern. Nicht nur, aber auch euch, die ihr entweder gar keine Kinder habt oder welche habt, die jetzt aber gar nicht mehr daheim und weiß ich wo in der Welt wohnen. Ihr könnt geistlich prägen. Ihr müsst euch nur dazu entscheiden. Natürlich dürft ihr das niemand einfach so überstülpen. Aber ihr könnt ja mal mit Gott ins Gespräch kommen und beten. Und euch von Gott fragen lassen, hinterfragen lassen und zeigen lassen, für wen darf ich Verantwortung übernehmen? Für wen darf ich Verantwortung übernehmen? Für wen soll ich das bewusst machen? Und nicht für alle, das geht nicht. Aber vielleicht gibt es ja jemand aus unserer Jugend, vielleicht aus eurer Nachbarschaft, für den Gott sagt, du übernimmst für den geistliche Verantwortung. Wie das aussehen kann, ich habe ja noch vier Punkte heute, sogar also fünf ganz insgesamt. Also die erste Frage ist aber erstmal, will ich Verantwortung übernehmen? Und vielleicht ist manche auch Oma und Opa und sagt, meine Enkel sind weit weg. Man muss nicht immer genau daneben wohnen, um Verantwortung zu übernehmen. Es ist natürlich auch schön, wenn man Verantwortung übernimmt, nah dran ist und dann wirklich auch mal physisch da sein kann. Aber Verantwortung übernehmen kann man auch über die Entfernung. Beten funktioniert über die Entfernung. Nachfragen, geistliches Prägen funktioniert natürlich besser, wenn man nah dran ist, geht auch weiter weg. Was immer gilt, ich habe das letztes Mal mit dem Schmieden versucht deutlich zu machen, umso jünger Kinder sind, hat jetzt meine Statistik von vorhin auch nicht deutlich gemacht, die Statistik in dem Buch schon, umso jünger Kinder sind, umso leichter gehen sie natürlich prägen. Umso Besser muss man sich allerdings aus seiner Verantwortung bewusst sein, weil wir wollen ja nichts Falsches prägen. Also umso verantwortungsvoller ist es, aber umso älter Leute werden, umso anders verschieben sich auch die Rollen. Also das bleibt. Die Frage ist die erste für heute an dich: Übernimmst du Verantwortung oder möchte Gott dich irgendwo herausfordern, dass du Verantwortung übernimmst? Mal einen kleinen Moment, wo du nachdenken kannst. Vielleicht fällt dir jetzt schon jemand ein, wo du sagst, dafür, für den, für die will ich Verantwortung übernehmen. Wir gehen weiter. 2. Timotheus 1, Vers 3. Wie macht das Paulus? Ich danke Gott, dem ich mit einem reinen Gewissen diene, wie meine Vorfahren es taten. Nacht und Tag denke ich in meinen Gebeten an dich. Mein zweiter Gedanke. Wie mache ich das jetzt, wenn ich sage, ich übernehme da Verantwortung? Und das, was mir bei Paulus und Timotheus total auffällt, ist Bibel und Gebet. Fangen wir mit dem Gebet an. Paulus lässt Timotheus ganz klar wissen, darum habe ich diesen Vers vorne hingestellt, ich bete für dich. Ja? Tag und Nacht denke ich in meinen Gebeten an dich. Ich habe schon ein paar Mal gefragt, betest du für deine Kinder? Ich will dich jetzt bewusst fragen, betest du für deine geistlichen Kinder? Auch wenn du manchmal nicht genau weißt, was los ist. Ich finde es vor allem bei Paulus und Co. immer so faszinierend, da steht drin, täglich bete ich für dich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich bete und nicht weiß, was ich beten soll, ist es immer schwierig. Nach dem dritten Tag wird es eher weniger. Aber Paulus hatte sicher kein Facebook, WhatsApp und wie andere soziale Medien heißen. Also der hat zweimal im Jahr, wenn es hochkommt, was von Timotheus erfahren. Wenn er Glück hatte, fünfmal im Jahr. Und trotzdem sagt er, ich bete jeden Tag für dich. Das ist mir so wichtig. Auch wenn ich gar nicht haargenau weiß, was los ist. Und die beiden haben auch viel zusammen gebetet. Also wer es noch nicht wusste, wir reden immer von den Paulusbriefen, aber bei etlichen hat Timotheus als Co-Autor mitgewirkt oder war zumindest mit dem Paulus zu der Zeit unterwegs. Ich habe mal 4 Stellen rausgesucht, wo es darum geht, dass wir für euch beten, wir, die Schreiber des Briefes, Kolosserbrief zum Beispiel, wenn wir für euch beten, danken wir Gott, dem Vater von Jesus Christus, immer wieder für euch. Oder 1 Vers 9, deshalb hörten wir nicht auf, für euch zu beten. Oder 1. Thessalonicher, wir danken Gott immer wieder für euch und euch alle und beten ständig für euch. Oder 2. Thessalonicher, wir hören nicht auf, für euch zu beten und so weiter. Also nicht nur Paulus hat für Timotheus gebetet, sondern die haben auch zusammen Zeiten im Gebet verbracht. Das klappt natürlich vielleicht noch nicht mit jedem eurer geistlichen Kinder, weil manche müssen erstmal geistlich so reif werden, dass sie sagen, ich will auch zusammen beten. Aber es ist einfach eine gigantische Chance. Es gehört zu ihrer Beziehung natürlich dazu, zusammen zu beten. Und ich weiß auch nicht, wie das euch geht, aber ich kann mich an eine Episode aus meinem Leben erinnern und da geht es gar nicht um geistliche Mentorschaft, da geht es eher um Freundschaft. Mein bester Freund und ich, wir stehen beide im Glauben und haben trotzdem lange Zeit nicht zusammen gebetet. Das ist irgendwie komisch und ich habe mir oft gedacht, ja, vielleicht sollten wir mal, vielleicht. Und irgendwann, ich weiß nicht mehr, ob er oder ich den Mut hatte zu sagen, wollen wir nicht auch die Zeiten, die wir zusammen verbringen, wir haben oft räumlich getrennt, also eigentlich fast die ganze Zeit unseres Lebens, außer die ersten 2 Jahre, räumlich getrennt verbracht und uns immer nur ab und zu mal getroffen. Wollen wir solche Zeiten nicht auch bewusst mit Gebet beenden? Oder nicht nur beenden, Gebet mit reinbringen? Und haben gemerkt, das bringt unserer Freundschaft nochmal geistliche Tiefe. Und das gilt ja nicht nur für Freundschaften, das gilt auch für geistliche Mentor oder ähnliche Beziehungen. Betet miteinander. Ich möchte euch da wirklich Mut machen. Betet auch mit euren Kindern. Und ja, ich bin auch Papa, ich weiß, das ist nicht immer einfach. Sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, wir machen das jetzt. Auch zu warten und zu hoffen, dass vielleicht nicht nur man selber betet, sondern die Kinder auch. Aber es gehört dazu. Und dazu gehört auch die Bibel. Ich habe euch da noch einen Text mitgebracht aus 2. Timotheus 3. Da steht: Du aber sollst dich treu an das halten, was ich dich gelehrt habe und was du gelernt und im Glauben angenommen hast. Denn du weißt, wer dich unterrichtet hat. Von Kindheit an bist du in der Heiligen Schrift unterwiesen worden und sie kann dich weise machen, die Rettung anzunehmen, die der Glaube an Christus Jesus schenkt. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben und kann uns lehren, was wahr ist und uns erkennen lassen, wo Schuld in unserem Leben ist. Sie weist uns zurecht und erzieht uns dazu, Gottes Willen zu tun. Durch die Schrift bereitet Gott uns umfassend vor und rüstet uns aus für alles, was wir nach seinem Willen tun sollen. Die Bibel hat für Paulus einen gigantisch hohen Stellenwert, obwohl er den hinteren Teil ja noch gar nicht kannte. Also seine eigenen Briefe hat er selber geschrieben, wo wir sagen, das gehört für uns mit zur Bibel. Aber die Bibel ist einfach ein gigantischer Schatz, den uns Gott anvertraut hat, wo wir immer wieder mitkriegen und auch rausfinden können, was ist sein Wille, wie hätte Jesus in bestimmten Situationen reagiert und das auf unser Leben übertragen können. Und ich möchte euch auch Mut machen, wenn ihr eine geistige Beziehung zu jemandem habt, nehmt auch die Bibel mit rein. Ich hoffe ja, sie prägt euer Leben und ich glaube, wenn sie unser Leben prägt, wird sie automatisch mit reingehen, weil ich sage, Mensch, ich glaube, bei der Situation, da fällt mir gerade die Bibelstelle ein. Ich hab doch mal den Mut, die zu lesen, die mitzunehmen in deinen Alltag. Die stärkt dich, die bestätigt das. So ganz natürlich, da geht es nicht darum, was drauf zu propfen, aber es mit reinzunehmen und nicht wegzulassen. Ich merke bei mir immer wieder, warum auch immer, ist total komisch. Es ist nicht einfach, ganz natürlich zu sagen, nehmt das mit rein. Man hat da so eine Hemmschwelle, zumindest ich als Deutscher oder warum auch immer, vielleicht ist es auch meine Erziehung, eine Hemmschwelle, die Bibel ganz natürlich mit ins Leben zu nehmen, jemanden zu empfehlen, lese es doch einfach mal selber. Aber da liegt so eine Kraft und so ein Schatz drin und ich möchte euch ermutigen, nutzt das. Paulus empfiehlt uns das, würde ich so sagen. So hat es ihm vorgelebt. Ist natürlich auch eine Frage, wie ich zur Bibel stehe. Ist es nur irgendein nettes Buch oder ein hilfreiches Buch? Oder ist es das Buch, wo ich das meiste von Gott erfahre, überhaupt aus meinem Leben? Ist immer eine Frage, wie ich schon die Bibel sehe. Und gebe ich diese Antworten dann weiter. Also, erster Gedanke von Paulus nach Verantwortung übernehmen ist Gebet und Bibel, wo er sagt, damit könnt ihr prägen. Wir springen zum nächsten Gedanken und haben ihn wieder in den Timotheusbrief. Erster Timotheusbrief, erstes Kapitel, Vers 12. Wie dankbar bin ich Christus Jesus, unserem Herrn, der mich stark macht, als vertrauenswürdig erachtet und zu seinem Dienst berufen hat. Obwohl ich ihn früher verachtet habe. Ich habe die Gläubigen verfolgt und ihnen geschadet, wo ich nur konnte. Doch Gott hatte Erbarmen mit mir, weil ich unwissend und im Unglauben handelte. Aber der Herr war freundlich und gnädig. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit Liebe von Christus Jesus. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten, und ich bin der Schlimmste von allen. Aber Gott hatte Erbarmen mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten haben. Warum lese ich euch das von Paulus vor? Es hat ja erstmal nichts mit dem Verhältnis zu tun, aber ich finde ganz schön viel. Es zeigt nämlich, dass Paulus ganz klar sagt, du musst wissen, wie ich bin und wer ich bin. Und ich brauche mich nicht besser darzustellen, als ich bin. Also Schlagworte, authentisch, ehrlich, demütig. Mein nächster Gedanke. Wenn ihr prägen wollt, dann tut es bitte ehrlich, authentisch und demütig. Ihr braucht dem anderen nichts vorspielen. Also ich finde das schon krass, dass Paulus das knallhart schreibt, ich war der letzte Depp. Ich habe es überhaupt nicht kapiert mit Jesus. Und vielleicht sitzt du jetzt auch da und denkst dir, ich habe das mit Jesus auch nicht kapiert. Ich verstehe gar nicht, warum ich anderen davon weitergeben soll. Dann möchte ich dir Mut machen, entdeck diesen Jesus. Lies mal das Johannesevangelium oder das Markusevangelium. Red mit uns drüber, warum wir hier in diesem Gottesdienst hier quasi jede Woche sitzen und warum Gott uns so wichtig ist. Weil er nämlich nicht irgendjemand Altes ist, sondern reell präsent ins Leben. Und weil er nicht nur ein Mensch war, sondern der für uns gestorben und auferstanden ist. Wir feiern bald Ostern und das ist das verändernde Faktum der Weltgeschichte. Und das hat Paulus auch eine ganze Zeit nicht kapieren wollen, bis ihm Jesus wirklich knallhart selber begegnet ist. Also ich bete darum, dass Jesus dir auch begegnet, auf welche Art auch immer. Aber was mir das zeigt, dieser Text, ist, Paulus wollte ihm nichts vorspielen, sondern er wollte ihm zeigen, so war ich, so bin ich, aber ich habe auch gemerkt, dass ich mich mal in was verrannt habe, dass ich falsch war. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ihr anscheinend auch nicht den perfekten Pastor wollt, weil sonst wäre ich schon nicht mehr hier. Also dazu hätten 2 Jahre gereicht, um mich zu kündigen. Ich muss nicht perfekt sein und du musst auch nicht perfekt sein. Aber ich glaube, wir müssen dann auch ehrlich sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir fällt es ja fast bei meinen Kindern und bei meiner Frau am schwersten zu sagen, tut mir leid, ich lag falsch. Aber das ist so wichtig, dass ich ja im Endeffekt die Größe habe, zuzugeben, dass ich falsch lag. Ihnen nicht deutlich zu machen und vorzuleben, wenn du einen Fehler machst, dann vertusch ihn. Nein, dann steh dazu, gesteh ihn ein und mach das Beste draus. Und das möchte ich dir wirklich Mut machen. Menschen erleben, wie wir Vorbild leben. Und wenn du ein geistliches Kind haben willst, mit dem du unterwegs bist, dann ist es noch viel wichtiger, dass du mit ihm ehrlich und authentisch umgehst, dass du echt bist, dass du auch demütig bist und nicht sagst, ich weiß es, er muss es noch lernen, sondern dass wir zusammen mit Gott unterwegs sind. Erleben Menschen aus deinem Umfeld dich als demütigen, lernbereiten, wachsenden Christen oder als den, der alles besser weiß, der alles mit Löffeln gefressen hat? Wie erleben dich Menschen in deinem Umfeld? Ich weiß, das war jetzt ein bisschen polarisierend dargestellt, aber ich möchte dir Mut machen, dich immer wieder selber dabei zu erwischen und den engsten Menschen in deinem Umfeld den Freiraum zu geben, dir ehrlich zu spiegeln, wenn du dich in irgendwas verrannt hast. Ich bin wirklich jedes Mal dankbar, wenn auch schockiert, wenn jemand auf mich zukommt und mir wieder mal spiegelt, Armin, dein Tonfall hat nicht gepasst. Das raffe ich immer wieder nicht. Da erwische ich eine falsche Nuance, die andere Menschen verletzt oder was rüberbringt, was ich nicht rüberbringen wollte. Ja? Die Worte haben gepasst, aber der Tonfall nicht. Da brauche ich Menschen, die mich korrigieren. Und da will ich auch den Mut haben, immer wieder und auch hier oben mal zu sagen, es tut mir leid, wenn mir das so passiert. Also, das war der zweite Gedanke, wie du prägen kannst, ehrlich, authentisch. Ja, das dritte Wort habe ich schon wieder vergessen, gell? Ehrlich, authentisch und demütig, demütig. Was, wobei vielleicht nochmal ganz kurz demütig. Demut meint nicht, dass ich immer kriechen muss. Ja, also bitte versteht dieses Wort nicht falsch. Eine längere Erklärung in einer anderen Predigt mal. So. Wir springen zum vierten Gedanken und dritten Tipp, 1. Timotheus 4. Niemand soll dich geringschätzen, nur weil du jung bist. Sei allen Gläubigen ein Vorbild in dem, was du lehrst, wie du lebst, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Vernachlässige die geistliche Gabe nicht, die du durch prophetische Reden empfangen hast, als die Ältesten der Gemeinde dir die Hände aufgelegt haben. Also man muss sich das vorstellen, wie alt Timotheus haargenau war, wissen wir nicht, aber er war wohl deutlich jünger wie Paulus. Und er hat relativ schnell die Verantwortung für die Gemeinde in Ephesus übernommen. Weiß nicht, ich kenne das ziemlich gut. Ich bin Mitte 20 irgendwann Pastor geworden einer Gemeinde, also der Vorgängergemeinde von dieser, und habe mir auch gedacht, wie soll ich? Ich bin halb so alt wie die meisten in der Gemeindeleitung. Ja, wie soll ich da leiden? Wie konnte ich das? Weil mich Leute ermutigt haben. Und genau das macht Paulus hier mit Timotheus. Ermutigen ist der Gedanke, den ich euch wirklich mitgeben will. Wir können so viel Gutes tun mit Ermutigen. Paulus hält klar fest, Timotheus, du bist vielleicht ein junger Spund, aber Gott hat was mit dir vor und in dir was reingelegt. Rede es nicht klein, ja? Du bist hier der Hirte und Gott wird mit dir durch diese Herausforderungen gehen. Machst du das auch mit deinen geistlichen Kindern? Sie ermutigen? Das, was Gott in sie gelegt hat, ihnen immer wieder spiegeln und vielleicht auch ein Stück mehr, was sie selber noch nicht entdeckt haben? Was meint ihr, warum ich heute Morgen hier stehe? Weil mich Leute immer wieder ermutigt haben. Weil Leute mehr in mir gesehen haben als ich selber. Es hat angefangen mit jemandem, der zu mir gesagt hat, Armin, kannst du dir nicht vorstellen, in der Jungschar mitzumachen? Und traust du dir nicht da, Gitarre zu spielen und eine Andacht zu übernehmen? Und mich motiviert hat. Und irgendjemand hat mich gefragt, ob ich dann auch mal Gitarre im Gottesdienst spielen kann. Ich will nicht wissen, wie das sich da angehört hat. Gott sei Dank gibt es keine Aufnahme davon. Aber jemand hat mich ermutigt. Und irgendwann hat mich jemand ermutigt und gesagt, ich traue dir das zu, auch Pastor zu sein. Ich traue dir das auch zu, in dem Bereich und jenem Bereich und für das Verantwortung zu übernehmen. Und dazu haben auch Leute aus der Gemeinde gehört, meine ersten beiden Stellen. Dazu haben auch Leute aus meinem Verband, also meine Vorgesetzten gehört, die gesagt haben, Armin, das trauen wir dir zu. Ganz ehrlich, als ich hier für diese Stelle gefragt worden bin, habe ich sie erst mal gefragt, warum ich? Warum ich? Ich traue mir das nicht zu. Und dann haben sie mir gespiegelt, wie sie mich sehen. Und dann habe ich gesagt, okay, falls ihr recht haben solltet, was ich erstmal nicht glaube, dann könnt ihr das passen. Ob es passt, müsst ihr jetzt beurteilen. Aber ich finde es schon spannend. Leute haben mich ermutigt. Und vielleicht schaust du jetzt mal in dein Leben und überlegst dir, wo habe ich das erlebt? Geistlich, vielleicht auch im Job oder in der Familie oder irgendwo anders. Das ist total wichtig. Ich bin mir sicher, du wirst mehr als eine Stelle finden, also ich hoffe es sehr, wo dich Leute ermutigt haben und wo du wachsen konntest, weil dich Leute ermutigt, aber auch herausgefordert haben damit. Vierter Gedanke, dritter Tipp, letzter Gedanke, letzter Tipp. 2. Timotheus 3. Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind, in Antiochia, in Ikonion, in Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus allem hat mich der Herr erlöst. Du aber bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut ist. Du weißt ja, von wem du gelernt hast. Also es hat viel mit dem dritten Punkt zu tun. Vorleben. Vorleben. Paulus erzählt einfach von sich und sagt, hey, wir haben es doch zusammen erlebt. Du weißt doch, wie ich reagiert habe. Du weißt auch, wo ich falsch reagiert habe. Ja, Punkt 3. Du weißt, wie du es machen kannst. Ich habe es dir vorgelebt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich lerne am meisten, indem ich Menschen beobachte. Also nicht, indem ich sage ganz bewusst, ich setze mich jetzt hin und schaue denen zu oder sowas, aber in meinem Alltag. Ich beobachte ganz natürlich viele Menschen und manche auch intensiver. Die, die mir wichtig sind, die mir irgendwo Vorbild geworden sind, die, bei denen schaue ich ganz genau hin. Und wenn was nicht passt, dann merke ich auch ganz schnell und sage, nee, so will ich nicht sein. Und wenn mich was fasziniert, dann denke ich mir, ja, das nehme ich mir aber mit. Nochmal ein amerikanischer Forscher, George Barner, der hat herausgefunden bei seinen Forschungen und sagt ganz klar, vorbildliches Verhalten ist der stärkste Faktor, wenn Eltern versuchen, ihre Kinder zu prägen. Und ich sage jetzt auch, wenn geistliche Eltern versuchen, ihre geistlichen Kinder zu prägen. Ja, er sagt, die Menschen gehen mit einem Heucheleidetektor durch die Welt. Und seid doch mal ehrlich, das machen wir auch. Wenn bei jemandem was nicht zusammenpasst, wir merken es sofort, wir sagen es nur meistens nicht. Aber wir ziehen unsere Schlüsse draus und sagen, okay, das brauche ich ihm nicht abnehmen. Und er sagt dann ganz klar, wenn ein Kind eine Unstimmigkeit entdeckt, dann macht es 2 Dinge. Erstens, es ignoriert die Lehre, also das, was aus dem Mund kommt, weil es nicht gelebt wird. Und zweitens, es sagt sich, oh ja, bei dem brauche ich ja gar nichts mehr glauben. Also auf Deutsch, man verspielt sich nicht nur an einer Stelle, sondern eigentlich mit der kompletten Glaubhaftigkeit. Also wenn glaubensmäßig was schief läuft bei unseren Kindern, müssen wir ehrlicherweise auch immer wieder uns hinterfragen und überlegen, wo habe ich vielleicht nicht gut vorgelebt? Und ich hoffe, du hast den Mut, dich immer wieder zu hinterfragen. Ihr merkt, das ganze Thema hat ganz viel mit mir zu tun. Wie lebe ich? Was lebe ich? Welche Prioritäten habe ich? Habe ich in den ersten Predigten ja groß ausgemalt. Was ist mir wirklich wichtig und was ziehe ich für Schlüsse ins Leben, ins Praktische draus? Und jetzt, wenn wir über wie präge ich andere geistlich, also nicht nur meine eigenen Kinder, sondern auch andere bewusst, dann hat das wieder ganz viel mit mir zu tun. Ich sage mal, auch wie dieser Gottesdienst heute Morgen hier läuft, hat was mit dir zu tun. Nicht nur mit mir, Sonja oder den Musikern, auch mit dir. Wenn du nur so da sitzt, dann hat es Gott auch echt schwer, dich anzusprechen. Er kann das, ja, keine Frage. Aber er hat es auch echt schwer. Wenn du aber offen hier hereinkommst, ich glaube, dann wird Gott viel leichter mit Kleinigkeiten schaffen, dich anzustupsen und anzusprechen. Und das gilt eben auch im ganzen anderen Leben. Wie bin ich und wie rede ich? Es ist ja auch so, wenn du dir überlegst, in ein Restaurant zu gehen und weißt ganz genau, dass der Koch nie daheim ist, dann gehst du nicht in den Laden, ja? Dann gehst du lieber dahin, wo der Koch essen geht. Ja? Also, er hat was mit Vorleben zu tun. So, wir müssen vorangehen und wenn wir uns wünschen, dass unsere Kinder, eigene oder geistliche, ihren Glauben bezeugen, dann sind wir gefragt, es ihnen vorzuleben. So, Resümee, ihr habt genug gehört, ich hoffe, ihr habt auch was mitgenommen. 5 Gedanken, übernehmt Verantwortung. Das ist eine bewusste Entscheidung, sowohl bei den eigenen Kindern wie auch beim ganzen Rest. Übernehmt Verantwortung für die Entwicklung der nachfolgenden Generation. Und ich will dich wirklich herausfordern. Gibt es jemanden, den Gott dir vor die Füße gelegt hat und für den du betest, für den du, mit dem du ins Gespräch kommen willst? Sei er gleich alt, älter oder auch jünger. Ist egal. Aber lasst euch da wirklich von Gott führen. Wir brauchen das. Geistliche Begleiter. Ich bin so dankbar für die Menschen, die mich immer wieder begleitet haben in meinem Leben. Es waren auch immer verschiedene Leute. Betet, betet füreinander und miteinander und bleibt bei dem, was wir über Gott wissen. Achtet die Bibel nicht gering, sondern achtet sie hoch. Lebt authentisch, ehrlich und demütig. Das hinterlässt tiefe, gute Spuren. Ermutigt, was das Zeug hält. Und tut das. Tut das ruhig auch über den einen und die einen geistlichen Kinder und Väter darüber hinaus. Es tut uns so gut, wenn wir uns gegenseitig ermutigen. Wenn euch heute was gefreut hat, dann geht doch hinterher auf denjenigen zu, sei es die Technik, sei es die Leute, die geputzt haben oder was auch immer euch gerade erfreut hat. Geht doch auf die Leute zu und sagt sie Danke. Danke, dass du dich da eingebracht hast. Ich will dich weiter ermutigen. Und als letztes, lebt vor. Wir sind gemeinsam unterwegs. Lebt vor, was euch wichtig ist. Dann haben wir unseren Kindern, egal ob unseren geistlichen oder eigenen, viel, viel Gutes getan. Und ich bin mir sicher, das hat Auswirkungen. Das hat Auswirkungen nicht nur für dich und dein Leben, deine Familie, für unseren Ort, für unsere Gegend, für unsere Welt. Gott segne dich dabei. Wer die Bibelstellen sich nicht alle merken konnte, draußen liegt ein Handout. Im Stream ist es unten verlinkt. Ihr könnt euch das gerne runterladen oder mitnehmen und daheim nochmal nachlesen. Da hat man mehr Zeit. Und ein paar Fragen habe ich euch natürlich auch noch mitgebracht. Gott segne euch beim Nachdenken. Amen.